Liebe Geschwister, wir kommen heute zum Schluss des Briefes von Paulus an die Galater. Und das wird unsere letzte Botschaft zu diesem Brief sein, zumindest im Rahmen dieser Serie. Wir wollen die Verse 11 bis 18 im Kapitel 6 lesen, das sind die letzten Verse des Briefes. Ja, Galater 6, die Verse 11 bis 18. Seht, mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst. Nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine Neuschöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen noch beten. Ich bitte euch, bleibt sitzen. Lieber Herr, wir wollen dir danken für dein kostbares Wort. Es ist ein lebendiges Wort, ein Wort, das uns gegeben worden ist, um uns Wiedergeburt zu schenken und zu beleben, uns auch Trost, Ermahnung, Kraft zu geben. Alles, was wir benötigen, um vor dir ein angenehmes Leben zu führen. Herr, wir bekennen unsere Sünden, wir bekennen unsere Unkenntnis, wir bitten dich, rede zu uns. Erleuchte uns durch dein Wort, dass wir erkennen, was du uns sagen möchtest. Befähige uns auch, alles zu tun, was du willst. Befähige uns auch, dir zu gefallen. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, diese Woche unterhielt ich mich mit einem alten Mann, ein Rentner, der eine verantwortungsvolle Position in einem großen Unternehmen gehabt hatte und mir nicht ohne einen gewissen Stolz erzählte, dass er immer versucht hat, richtige, faire Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Worauf bist du im Leben besonders stolz? Ist es, was du im Beruf erreicht hast, wie dieser Mensch? Ist das die Tatsache, dass andere gut über dich denken, dass sie eine gute Meinung über dich haben, dass sie dich wertschätzen? Wie würdest du reagieren, wenn du in deinem Umfeld ein hohes Ansehen genießen würdest? Worauf bist du in deinem Glaubensleben stolz? Sind das deine guten biblischen Kenntnisse, wenn du dich mit anderen Christen vergleichst? Ist es dein Grad der Heiligung oder dein Einsatz für das Reich Gottes? Was ihn betraf, wollte Paulus sich nur des Kreuzes des Herrn Jesus Christus rühmen. Und in dem Abschnitt, den wir heute betrachten wollen, schließt er seine Polemik gegen die falschen Lehrer in Galatien mit der Behauptung ab, dass die Botschaft vom Kreuz, die er predigt, zum einen, und die Beschneidung, die die falschen Lehrer von ihren Anhängern verlangt haben, unvereinbare Gegensätze sind, und er stellt diesen beiden Dingen als wahren bzw. als falschen Grund dar, stolz zu sein, sich zu rühmen. Es gibt etwas, was ein wahrer Grund ist, stolz zu sein. Es gibt etwas, was kein guter Grund ist, stolz zu sein. Ja, dieser Ausdruck, den Paulus gebraucht, sich rühmen, es drückt nicht nur das auf, worauf man im Leben stolz ist. Deshalb habe ich auch am Anfang diese Beispiele gegeben. Es ist unser allgemeines Verständnis heute, wenn wir sagen, wir sind stolz auf etwas. Das heißt, das sind kleine Dinge manchmal, auf die wir stolz sind. Sondern für Paulus gibt es auch das wieder, wovon man zutiefst überzeugt ist. Deine tiefste Überzeugung. Was den Wert des eigenen Lebens ausmacht. Wenn ich dich fragen würde, was macht den wahren Wert deines Lebens aus heute? Wenn Paulus sagt, dass er sich nur des Kreuzes Jesu Christi rühmt, meint er damit, dass er keinen anderen Kredit oder Guthaben, würde man sagen, auf sein Konto sieht, als das, was Christus für ihn am Kreuz und in sein Leben und durch sein Leben getan hat. Er sieht keinen anderen Kredit. Lass uns die Verse 11 bis 13 zuerst anschauen, hier in diesem Text, Vers 11. Paulus sagt, seht, mit welchem großen Buchstaben ich euch geschrieben habe, mit eigener Hand. Ja, wie bei den meisten seiner Briefe beauftragte meistens Paulus einen Sekretär zu schreiben. Aber doch scheint er hier zumindest, wenn nicht den ganzen Brief, zumindest den letzten Teil des Briefes in seiner eigenen Anschrift verfasst zu haben. Er sagt hier, seht, mit welchen großen Buchstaben ich euch geschrieben habe oder ich euch schreibe, ist auch nicht ganz deutlich, und das mit eigener Hand. Die Tatsache, dass Paulus auf diese schönen und großen Buchstaben hier anspielt, hat zu vielen Spekulationen auch über seine Sehschärfe geführt. Viele haben gesagt, er schrieb so mit großen Buchstaben, weil er nicht gut sehen konnte. Aber es scheint, dass hier die Größe der Schrift früher als eine Art Stillmittel war, um die Bedeutung dessen, was man schrieb, zu betonen. Heute würde man sagen, ich schreibe mit fetten Buchstaben oder in roten Buchstaben. Damals, schien es zumindest so, hat man mit größeren Buchstaben geschrieben, als man etwas Wichtiges sagen wollte. Das, was Paulus hier sagt, ist nicht nur der Schluss seines Briefes, ist auch, könnte man sagen, das Fazit, die Zusammenfassung, das ist extrem wichtig für ihn. Und es soll auch extrem wichtig für seine Leser sein. Vers 12 und 13. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Auch diese Verse 12 und 13 haben zu verschiedenen Interpretationen geführt. Aber ich denke, dass das richtige Verständnis dieser Verse entscheidend ist. Und weil es uns Aufschluss über die wahren Motiven der falschen Lehre gibt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, was Paulus hier sagt. Er sagt zwei Dinge über diese falschen Lehrer hier. Das erste, was er sagt, ist der wahre Grund, warum sie Gläubige heidnischer Herkunft in Galatien zwingen, dem Gesetz zu gehorchen und sich beschneiden zu lassen, ist, dass sie selbst nicht wegen des Kreuzes Christi verfolgt werden wollen. Verfolgung zu meiden. Aus dem Weg zu gehen. Und das Zweite, sagt auch Paulus, sie selbst halten das Gesetz nicht. Es ist erstaunlich, das zu lesen über Menschen, die doch für das Gesetz werben. Paulus sagt, sie halten das Gesetz nicht. Wie er das meint, ist nicht klar. Meint er, sie können das nicht oder sie tun das nicht? Wissen wir nicht genau. Aber auf jeden Fall zwingen sie andere, es zu tun, sagt Paulus, um sich ihres Fleisches rühmen zu können. Und dieser Ausdruck hier verdient auch eine Erläuterung. Paulus sagt nicht, dass sie sich in ihrem eigenen Fleisch rühmen, dass sie auf sich selbst stolz sind, sondern dass sie sich im Fleisch ihrer Anhänger rühmen. Und was er wahrscheinlich damit meint, ist, dass die falschen Lehrer bei den Juden gut angesehen sein wollten und ihre Zustimmung suchten. Diese falschen Lehrer, die auch jüdischer Herkunft waren, die sich aber bekehrt hatten, die Jesus als den Messias angenommen hatten, wollten noch bei den anderen Juden, bei der Mehrheit der Juden, die nicht an Jesus glaubte, gut angesehen sein. Sie suchten ihre Zustimmung, sie suchten einen Kompromiss. Okay, wir sind messianische Juden, aber wir gehören noch dem Volk Israel, wir sind auch Juden. Ja, lass uns in Frieden sein. Sie wollten ihnen ein Zeichen, oder man könnte auch sagen, eine Garantie dafür geben, dass sie trotz ihrer Bekehrung zum Christentum den jüdischen Traditionen treu blieben. Sie waren treue Juden. Trotzdem. Und bewiesen dies durch die Anzahl der Heiden, die sie dazu brachten, sich beschneiden zu lassen und die jüdische Traditionen auch anzunehmen. Das war die Garantie, die sie den anderen Juden gegeben haben. Und Paulus betont, sie tun das aus unlauteren Motiven. Weil sie sich die Verfolgung um des Namens Christi willen ersparen wollen. Das ist der wahre Grund, warum sie das tun. Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Jesus Christus wurde gekreuzigt, um Gottes Erlösungsplan zu erfüllen. Aber aus menschlicher Sicht wurde er wegen seiner Treue zu Gott gekreuzigt. Das lesen wir zumindest, wenn wir die Psalmen lesen. Psalmen sprechen prophetisch davon, dass der Knecht des Herrn, der Diener des Herrn, verfolgt wird, weil er sein Gott treu sein möchte. Jesus wurde in allen Punkten dem Vater treu. Und deshalb, aus Menschensicht natürlich, wurde er gekreuzigt. Er hat auch von seinen Jüngern, von seinen Nachfolgern verlangt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugnet er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir erinnern uns daran, dass Paulus in Kapitel 2 gesagt hat, dass er mit Christus gekreuzigt wurde und dass nicht mehr er lebt, sondern Christus in ihm. Galater 2, Vers 20. Wie sollen wir nun diese Aussage hier verstehen, dass durch das Kreuz Paulus die Welt gekreuzigt ist? Und er der Welt. Also die Welt ist ihm gekreuzigt und er ist der Welt gekreuzigt. Ja, die Schwierigkeit für uns, die wir im 21. Jahrhundert heute leben, das zu verstehen, besteht darin, dass das Kreuz in den vergangenen Jahrhunderten, wenn nicht ein positives, zumindest ein neutrales Symbol war. Denken wir an das Kreuz, das die Menschen am Hals tragen. Heute ändert sich die Lage. Zumindest in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten war das Kreuz noch ein neutrales Symbol. Weil deshalb finden wir immer noch Kreuze, zum Beispiel in Bayern, in den Schulen oder an den Straßenecken. Ja? Immer mehr Menschen ärgern sich heute darüber. Aber wir sind noch nicht so weit. Es ist heute nicht ungewöhnlich, dass prominente Künstler, ich will sie nicht alle nennen, ich nenne nur einige, also ich denke zum Beispiel an die Sängerin Madonna oder Lady Gaga oder so bei den Männern, so Leute wie Justin Bieber, dass sie ein Kreuz tragen. Und sie schämen sich nicht, ein Kreuz zu tragen. Was dieses Kreuz für sie bedeutet, will ich nicht jetzt hinterfragen. Aber zumindest tragen sie ein Kreuz. Es fällt uns schwer, uns den Schrecken und den Ekel vorzustellen, den der bloße Gedanke an das Kreuz damals in der römischen Welt ausgelöst hat. Es war damals ganz anders, als man von einem Kreuz gesprochen hat oder an ein Kreuz gedacht hat. Das hat Ekel bei den Menschen ausgelöst. Wir wissen warum, weil die Kreuzigung eine Strafe war für die schlimmsten Kriminellen. Und auch für die Juden, jemand, der am Kreuz hing, war ein verfluchter Mensch. Und wahrscheinlich war es auch für die ersten Christen genauso schwer anzunehmen und damit umzugehen, dass ihr geliebter Heiland an einem verhächtlichen Kreuz gestorben war. Und doch war genau dieses Kreuz eine der zentralen Aussagen der frühchristlichen Botschaft. Es war eine zentrale Aussage. Wenn die Christen wussten, nur durch dieses Kreuz können Menschen, nur durch den Glauben an das, was dieses Kreuz bedeutet, können die Menschen gerettet werden. Ja, vielleicht können wir uns die Sache besser vorstellen, wenn wir das Kreuz nicht als ein gewöhnliches Symbol betrachten, etwas, was man am Hals trägt, das keine richtige Bedeutung hat, sondern als eine Heilsbotschaft, die Botschaft des Kreuzes. In der Regel stößt diese Botschaft heute selbst bei einigen, die sich zum Christentum bekennen, auf Ablehnung, da sie den Menschen zum verlorenen Sünder erklärt, der sich auf gar nichts berufen kann, und es macht auch alle, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, alle seine Weisheit zunichte. Versuch doch mal auf der Straße über die Bedeutung des Kreuzes zu reden mit jemand, der sich auch als Christ bekennt und erklärt ihm, was das wirklich für Konsequenzen hat. Der Glaube an das Kreuz Christi, du wirst mal erfahren, was die meisten denken. Was bedeutet es zunächst, dass Paulus der Welt gekreuzigt wurde? Paulus, denke ich, will damit sagen, dass er, der einst ein Hoffnungsträger, ein aufgehender Stern des Judentums war, würde man sagen, heute ein Shooting Star im Judentum. Viele Menschen haben damals im Judentum ihre Hoffnung auf diesen jungen Saulus von Tarsus gesetzt. An dem Tag, an dem er sich für Jesus Christus entschieden hat, für die Nachfolge Christi entschied, und dieser Paulus hat jegliches Ansehen bei seinem eigenen Volk verloren. Er wurde wie plötzlich gekreuzigt für sein eigenes Volk. Und wenn er sagt, dass durch das Kreuz Jesu Christi die Welt für ihn gekreuzigt ist, will er damit nicht eine Form von Verachtung von Missbilligung gegenüber der verlorenen Menschheit ausdrücken. Ach, die armen Menschen, die nicht verstanden haben, dass Jesus der Retter ist. Das meint er nicht. Die Menschen der Welt. Oft denken wir so, wenn wir an die Weltmenschen denken. Ach, was für arme Menschen. Sondern was er damit erklären will, wenn er sagt, dass die Welt für ihn gekreuzigt ist, ist, dass er sein Vertrauen nicht mehr auf das setzen kann, was in den Augen der Welt zählt. Was zählt in der Welt? Denk mal an die Künstler, die ich erwähnt habe. Ansehen, Ruhm, Geld, Macht. Das sehen wir jeden Tag. Warum gehen Menschen in die Politik? Hast du dich gefragt? Ist es, um den anderen zu dienen? Ich weiß es nicht. Paulus will sagen, alles, was in den Augen der Welt zählt, hat er aufgegeben. Das zählt für ihn nicht mehr. Und das, nachdem Jesus Christus seine Sicht der Dinge verändert hat. Als Paulus an Jesus geglaubt hat, hat er eine neue Brille aufgesetzt. Und mit dieser Brille sieht er die Welt ganz anders. Es ist keine rosa-rote Brille, sondern eine Brille, die ihm eine neue Perspektive über die Wichtigkeit der Dinge in der Welt gibt. Paulus erläutert seine Gedanken genauer als hier im Brief an die Philipper zum Beispiel, wo er in Kapitel 3 Folgendes sagt, so ab Vers 7. Ich lese ab Vers 7, Kapitel 3 im Philipperbrief. Paulus sagt, aber was mir Gewinn war, er spricht von der Zeit, wo er noch ein Shootingstar im Judentum war, was für mich wichtig war, was mir ein Gewinn war, was auf mein Konto zählte damals, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Alles, was auf meinem Konto war, habe ich alles weggetan. Zählt nicht mehr. Und ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe. Er meint auch damit, was mein Stolz ausgemacht hat, die aus dem Gesetz kommt. Das Gesetz war mein Stolz. Die Fähigkeit, die ich hatte, das Gesetz zu halten, das war mein ganzer Stolz. Sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Das ist, was zählt. Nochmal zu der Welt. Es ist wichtig für uns zu verstehen, dass die Welt im biblischen Sinne nicht in erster Linie durch die unmoralische und verwerfliche Taten definiert wird, die in ihr geschehen. Wenn wir an die Welt denken, denken wir, oh, das sind die Menschen, die sich saufen, die rauchen, die dies und das tun und so weiter. Das ist die Welt. Das ist nicht in erster Linie, wie die Welt in der Bibel definiert wird. Die Welt wird dadurch definiert, dass sie eine stolze und überhebliche Denkweise hat, die Gott seine Ehre beraubt. Gott wird seinen Platz und seine Ehre durch diese Denkweise weggenommen, beraubt, entführt. Und die Menschen drängen Gott an den Rand, um sich in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist die Welt. Verse 15 und 16. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine Neuschöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Friede und Erbarmen und über das Israel Gottes. Denn in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Paulus verwendet hier diese kausale Konjunktion denn. Und er sagt, denn in Christus Jesus gilt. Dieses denn. Er verwendet das mehrmals in seinem Brief, wenn wir aufpassen. Und jedes Mal tut er dies mit der Absicht, die großartigen Neuerungen aufzuzeigen, die sich aus unserer Zugehörigkeit zu Christus ergeben. Tatsache, dass wir Jesus zugehören, das hat Konsequenzen. Es ergeben sich große Neuerungen, was uns betrifft. Kapitel 3 zum Beispiel hat sich Paulus bemüht, den universellen Charakter des Evangeliums aufzuzeigen, das religiöse und soziale Barrieren abschafft und alle Menschen in Christus vereint. In Jesus Christus gibt es weder Grieche noch Juden, Skythe noch Römer, sondern alle sind ein Mensch in Christus. Alle sind vereint in ihm. Paulus erklärt, dass man die gesamte Menschheitsgeschichte in nur zwei Zeitalter einteilen kann. Eines vor dem Kommen Christi und eines nach seinem Kommen. Es ist tatsächlich so, dass wir die Geschichte so einteilen, aber das hat andere Gründe, wenn wir sagen vor Christus und nach Christus. Paulus meint hier was anderes. Er meint hier die Zeit vor der Erfüllung der biblischen Prophetien über den Messias. Bevor Christus in die Welt gekommen ist, galt ein bestimmtes Zeitalter, eine bestimmte Aushaltung. Nachdem er gekommen ist, gilt etwas Neues. Ein anderes Zeitalter hat angefangen. Er stellt klar, dass das von Jesus eingeleitete neue Zeitalter die Unterscheidung zwischen Beschneidung und Unbeschnittensein völlig hinfällig gemacht hat. Es gilt nicht mehr. Und deshalb sollte man sich damit nicht mehr beschäftigen. In Kapitel 6 hebt er die neuen Verhaltensweisen hervor, die sich, aus dem Wirken des Heiligen Geistes im Leben des Gläubigen ergeben. Der neue Mensch in Christus ist nicht mehr mit den Begierden des Fleisches erfüllt. Ja, das haben wir gesehen. Es ist nicht mehr das Fleisch, das ihn bestimmt, obwohl er noch ein Sünder bleibt. Aber das bestimmt, die Sünde bestimmt sein Leben nicht mehr. Sie hat ihre Macht über sein Leben verloren. Sondern die Präsenz, die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns bringt eine Frucht der Gerechtigkeit in uns, zur Ehre Gottes hervor. In Vers 15 hier in Kapitel 6, angesichts des Versuchs der falschen Lehrer, die alte Ordnung bewahren zu wollen, fasst Paulus alle seine Gedanken zusammen, in der er von einer neuen Schöpfung spricht. Er sagt, in Jesus Christus haben wir mit einer neuen Schöpfung zu tun. Es ist nicht nur ein neues Zeitalter. Das ist eine neue Schöpfung. Als Gott die Welt erneut erschaffen hätte. Jesus hatte dies bereits im Evangelium, im Zusammenhang mit dem Fasten der Pharisäer erwähnt. Wenn wir das Evangelium, hier beziehe ich mich ja zum Beispiel auf Matthäus, sehen wir, dass Jesus oft polemische Gespräche mit den Pharisäern führt, die das Alte bewahren wollten, und er sagt, nein, das hat keinen Wert mehr. Jesus spricht zum Beispiel davon, dass man ein altes Kleid nicht mit einem Lappen von neuem Tuch flicken kann, ohne einen Riss zu verursachen, der viel schlimmer ist. Oder dass man nicht neuen Wein in alte Schläuche füllen sollte, weil sonst würden sie zerreißen. Er spricht schon von dieser neuen Schöpfung. Eine wichtige Stelle im Neuen Testament, wo Paulus diese Idee der neuen Schöpfung erwähnt, ist zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17, wo er sagt, in 2. Korinther 5, Vers 17, dort sagt er, ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Seht ihr diese beiden Zeitalter? Das Alte ist vergangen. Neues ist gekommen. Neues ist geworden. Und das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Das ist der Angelpunkt hier, also der Dreh- und Angelpunkt. Die Versöhnung durch Jesus Christus leitet diese neue Zeit ein. Das griechische Wort für Schöpfung, das Wort Ktisis, kann unterschiedlich übersetzt werden. Wenn es sich auf eine Person bezieht, kann es hier wie im 2. Korinther 5, Vers 17 mit Kreatur wiedergegeben werden. Man könnte auch so sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Gemeint ist dabei die Wiedergeburt und die Bekehrung eines Menschen zu Christus, wenn das alte Leben in Sünde durch eine neue Beziehung zum Herrn ersetzt wird. Die neue Geburt spricht von einer neuen Schöpfung. Das ist ein Neuanfang. Das ist nicht nur ein Neuanfang mitten im Leben, sondern das ist wirklich eine neue Schöpfung. Johannes sagt ja zum Beispiel, die wiedergeboren sind, sind nicht einfach durch den Willen des Menschen geboren, sondern durch Gott. Es ist was grundsätzlich anders. Und das ist wahrscheinlich auch zum Teil, was Paulus hier in Galater 6 meint. Er meint, okay, wir sind neue Kreaturen geworden. Und deshalb gilt das Alte nicht mehr. Aber es gibt mehr. Denn in Jesus Christus hat eine neue Schöpfungsordnung bekommen. Wie gesagt, das bezieht sich auch auf die Zeit im Allgemeinen. Und es hat einen universellen Charakter. Das betrifft alle Menschen. Durch den Glauben betreten die Gläubigen diese neue Welt mit einem neuen Lebenssinn, mit der Hoffnung auf eine Auferstehung des Fleisches in Gottes zukünftiger Welt. Es ist der Anbruch eines neuen Zeitalters, das Gott bereits im Alten Testament verheißen hat. Zum Beispiel in Jesaja, am Ende vom Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 65, lese die Verse 17 und 18, lesen wir. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Jesaja, wenn er das sagt, sieht nicht nur, was bei der letzten Auferstehung geschehen wird, wenn Gott tatsächlich materiell betrachtet oder geistig materiell eine neue Welt schaffen wird, sondern er sieht auch die Zeit, die mit dem Kommen des Messias beginnt. Und diese Hoffnung, so Paulus hier im Vers 15, es gilt eine neue Schöpfung. Das hat Jesus durch sein Werk erfüllt. Das hat sich erfüllt. Das beginnt jetzt mit Jesus Christus. In Vers 16, über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Hier in diesem Vers 16 ruft Paulus den Segen vom Psalm 125 auf alle diejenigen herab, die dieser Regel folgen, von der er gesprochen hat. Und an dieser Stelle, wenn wir diesen Vers lesen, müssen wir zwei Dinge erklären. Zunächst, von welcher Regel spricht er hier? Wir ahnen schon, was er meint. Aber von welcher Regel spricht er? Und was ist auch dieser Segen vom Psalm 125, den er hier zitiert? Was ist mit diesem Segen gemeint? Zunächst einmal, welche Regel meint Paulus? Das griechische Wort für Regel ist das Wort Kanon. Also wir kennen zum Beispiel den Ausdruck Kanon der Bibel. Ja, zum Kanon der Bibel gehören alle Bücher der Bibel, die von der Gemeinde Jesu anerkannt wurden. Aber was bedeutet dieses Wort Kanon? Kanon auf Griechisch, vielleicht wird es euch ein bisschen enttäuschen, das zu hören, aber das war ein ganz gewöhnlicher Holzstab. Das war ein Kanon. Man hat diesen Holzstab oder einen Holzstab verwendet, um einen Gegenstand gerade zu halten. Man hat einen Gegenstand an diesem Holzstab befestigt, so wie man das jetzt mit Tomatenpflanzen macht, ja? Damit sie gerade wachsen, damit sie nicht umfallen. Das war also, was ihr für eure Tomaten gebraucht, falls ihr Tomaten habt, das ist ein Kanon. Das hält einen Gegenstand und eine Pflanze aufrecht, gerade. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, dem Segen im Psalm 125. Dort lesen wir im Psalm 125, ab Vers 4, Herr, tue Gutes den Guten und denen, die aufrichtigen Herzen sind. Der Psalmist betet, Herr, tue den Guten Gutes, denen, die ein aufrichtiges Herz haben. Die aber abweichen auf ihre krummen Wegen, die lasse der Herr dahinfahren mit den Übeltätern. Und dann sagt er hier, der Psalmist, Friede sei über Israel. Shalom über Israel. Im Kontext des Alten Testaments ist Gutes tun kein Rechtfertigungsweg neben dem Glauben, sondern die Tatsache, dass jemand im Bund mit Gott lebt, dass jemand dem Bund, den Gott mit Israel abgeschlossen hat, treu lebt. Die Guten sind diejenigen, deren Leben mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Die tun, was Gott will, auch wenn sie Sünder sind. Das bedeutet nicht, dass sie ohne Sünden sind. Das sehen wir zum Beispiel bei David. David war kein Mensch, der ohne Sünde war. Wir lesen in seinem Leben, dass er oft Dinge getan hat, worüber wir uns fragen, wie kann es sein, dass jemand, der von Gott geliebt war, der den Geist Gottes hatte, der so schöne Psalmen geschrieben, dass er solche Dinge getan hat. Es bedeutet also nicht, die Guten, dass sie Menschen sind, die sündlos sind, sondern dass sie ein authentisches Leben des Glaubens und des Gehorsams führen. Dass sie authentisch sind, dass sie vor Gott transparent sind, dass sie ihre Sünden bekennen, dass es ihr Wille ist, Gott zu gefallen, trotz ihren Schwachheiten. Und das Gebet des Psalmist hier im Psalm 125 ist, dass Gott diejenigen, die ihren Glauben aufrichtig sind, mit seinem Shalom segnen möge. Gott soll sie segnen und ihnen Frieden geben. Eine wichtige Frage stellt sich hier in Bezug auf die Satzstellung in Galater 6, Vers 16. Paulus sagt hier, über alle, die dieser Regel wandeln, das heißt, die das Evangelium als einzigen Weg sehen, um vor Gott gerechtfertigt zu werden, über sie soll Frieden und Erbarmen kommen. Und dann sagt er auch über das Israel Gottes. Ruft Paulus den Frieden auf diejenigen herab, die diese Regel unter den Nichtjuden befolgen, und darüber hinaus auch auf die treuen Juden, die das Israel Gottes bilden, Und dann ist hier die griechische Präposition, die gebraucht wird für und, kai, hat sie einen zusammenfassenden Sinn, sodass man zum Beispiel, es ist auch interessant, wenn man die Menge-Bibel liest, es ist auch interessant zu sehen, wie Hermann Menge diesen Satz übersetzt hat. Er sagt, über die komme Frieden und göttliches Erbarmen, nämlich über das Israel Gottes. Im ersten Fall, das heißt, wenn Paulus sagen würde, über die Heiden kommt der Friede und über das Israel Gottes, wenn es so wäre, dann würde Paulus die Tatsache bestreiten, dass diese falschen Lehrer treue Israeliten sind. Dann würde er sagen, das sind keine richtigen, das sind falsche Lehrer, die gehören Gott nicht, die sind nicht das treue Israel. Aber in der zweiten Übersetzungsmöglichkeit, die meiner Meinung nach dem entspricht, was Paulus wirklich meint, sind alle, die sich des Kreuzes Jesu Christi rühmen, ihren Stolz in Jesus Christus haben, sowohl Juden als auch Heiden, diejenigen, die das neue Israel Gottes bilden. Was Paulus sagt, ist sehr erstaunlich. Er sagt, diese Menschen bilden das neue Israel Gottes. Er streicht nicht das, was noch nach dem Fleisch existiert, dass es ein Volk Israel gibt nach dem Fleisch und dass wir Heiden sind aus den Nationen. Aber er sagt, geistlich betrachtet bilden wir ein neues Israel. Paulus bekräftigt in Epheser Kapitel 3, Vers 6, dass in Jesus Christus und durch das Evangelium, les mal diesen Vers, Epheser Kapitel 3, Vers 6. Es ist erstaunlich, was Paulus hier sagt. Er sagt, durch das Evangelium sind die Heiden Miterben, mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber an der Verheißung, wie die jüdischen Gläubigen. Vers 17, hinfort, mache mir niemand weitere Mühe. Oder Probleme, könnte man sagen. Also dieses Wort Mühe kann auch bedeuten Last, Probleme. Denn ich trage die Malzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Paulus bietet hier seine Gegner, seine Widersacher mit viel Herzensregung, ihm keinen Kummer mehr zu bereiten. Er wird emotional, er sagt es, ich möchte das nicht mehr, liebe Galater, dass man mir Kummer macht. Denn ich trage an meinem Leib die Malzeichen des Herrn Jesus. Paulus will sagen, ich habe in meinem Leben genug davon gehabt. Ich habe genug Mühe gehabt. Ich will keine Mühe mehr. Paulus betrachtet die Narben und Wunden, die er im Dienst für den Herrn erhalten hat, als Malzeichen, die zeigen, dass er zu Jesus Christus gehört. Wir erinnern uns daran, dass er insbesondere in Lystra, auch wenn es nicht gerade in dieser Provinz Galatien war, aber im weiteren Sinn haben wir das gesehen, dass Galatien viel, viel größer war als das, was man heute denkt. Zumindest wurde von den Römern als eine viel größere Provinz betrachtet. Wir erinnern uns, dass in Lystra, in dieser Stadt, Paulus fast zu Tode gesteinigt wurde. Dass die Menschen, die ihn gesteinigt haben, die Juden, die aus Antiochia kamen, aus Pisidien, ihn für tot gelassen haben. Sklaven wurden früher auf ihrem Körper mit einem Brandzeichen versehen, damit man wusste, wer ihr Besitzer war, wie die Kühe. Und Paulus spricht in 2. Korinther 11 gegenüber seinen Kritikern über all das, was er in seinem Dienst für Jesus ertragen musste. Ich empfehle euch, das nochmal zu lesen in 2. Korinther 11, was Paulus für den Herrn Jesus gelitten hat. Er macht gibt eine lange Auflistung von den ganzen Dingen, die er erlebt hat in seinem Dienst. Und dort nutzt er die Gelegenheit, um zu betonen, dass diese Prüfung ihn zu einem glaubwürdigeren und zuverlässigeren Diener, Knecht machen als andere, die behaupten, Diener Christi zu sein, obwohl es sie bislang nichts gekostet hat. Paulus sagt, es gibt Menschen, die behaupten, Knechte Jesu zu sein, aber diese Behauptung hat ihnen nichts gekostet. Sie haben keine Verfolgung, vielleicht meint er auch diese falschen Lehrer, die das Ansehen suchen, die in Frieden mit den anderen leben wollen und deshalb solche Kompromisse machen. Das Wort Gottes fordert uns auf, diejenigen wertzuschätzen, die sich für den Herrn viel Mühe geben. Paulus zitiert am Ende seiner Briefe, zum Beispiel Römerbrief, also Frauen, er sagt, ehre diese Frauen, weil sie sich sehr viel Mühe für den Herrn gegeben haben in ihrem Dienst. Diese Menschen sollen Anerkennung haben in der Gemeinde. Wir müssen uns auch selbst fragen, was der wahre Wert unseres Glaubens ist, wenn uns unser Leben mit dem Herrn gar nichts kostet. Wenn es für uns alles glatt läuft, wenn wir von den Menschen wertgeschätzt sind, wenn wir ein großes Ansehen haben, was ist der Wert, der wahre Wert unseres Glaubens in diesem Fall? Es fällt auch auf, dass Paulus hier mit Worten spielt, wenn er das sagt. Er sagt, seine Malzeichen sind der Beleg, dass er wirklich mit Christus gekreuzigt ist. Das erinnert an eine Kreuzigung. Das sind zwar keine richtige Kreuzigung, aber das sind Dinge, die er wirklich an seinem Körper trägt, wie Jesus auch, als er seinen Jüngern seine Malzeichen gezeigt hat. Paulus sagt, man kann das auch an meinem Körper sehen, durch meine Wunden und Narben, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Und er sagt auch, das ist auch so ein Spielwort, dass diese Wundmalen ein größeres Zeichen der Liebe sind als die Beschneidung, die falsche Lehrer von ihren Anhängern verlangten. Ich komme jetzt zum Schluss. Im Vergleich zu den anderen Briefen des Apostel Paulus endet der Brief an die Galater nicht mit den üblichen herzlichen Grüßen. Paulus, wenn er seine Briefe beendet, sagt er immer so, ich grüße euch, ich lasse euch grüßen und erteilt auch oft Lob für seine Leser. Weil hier ist nicht zu finden. Dieser Brief endet fast abrupt. Der Grund dafür ist, dass es sich hier um einen Brief handelt, wo Paulus seine ernsthafte Besorgnis zum Ausdruck bringt und sich nicht über den geistlichen Zustand der Galater freuen kann. Er kann sich über diese Menschen nicht freuen. Sie machen ihm Sorgen. Wenn er sagt, ich wünsche, dass mir keiner Mühe macht, er meint auch, ihr macht mir Sorgen und ich möchte, dass es aufhört. In diesem Brief hat Paulus auf, könnte man sagen, brillante, überzeugende Weise argumentiert. Wir haben auch gesehen, wie er argumentiert hat, mit welcher Logik, mit welcher Rhetorik. Die Rhetoriker von heute könnten davon lernen. Mit welcher Leidenschaft er auch gesprochen hat. Und unter Einsatz all seiner Weisheit, seiner Erkenntnis von der Schrift. Er hat dies in der Hoffnung getan, die Galater zur Vernunft zu bringen und ihnen klar zu machen, dass es für Gott nicht auf äußere Ritualen ankommt, auf äußerliche Religiosität, sondern auf die Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Und auf die Liebe zu seiner Person, darum geht es hier in unserem Glauben, dass wir den Herrn Jesus Christus erkennen und dass wir ihn lieben lernen. Das ist der wahre Glaube, das ist wahre Religion. Die Liebe zu dem, der uns zuerst geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat, das soll uns wirklich verändern. Soll unsere Motivationen verändern, das muss unser Lebensstil verändern. Paulus weiß jedoch, dass seine Überzeugungskraft Grenzen hat. Die ist auch menschlich. Und daher kann er am Ende dieses Briefes die Galater nur der Gnade des Herrn anvertrauen. Wenn er sagt, Vers 18, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Er meint das nicht nur so, wie er das meint mit den anderen, sondern er wünscht, dass die Gnade Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus, diese Galater zur Buße führt, zur Besinnung. Und er hofft auch, dass es so geschieht, weil Gott mächtig ist, um die Herzen zu verändern. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen.